weiß nicht, vielleicht kennen das einige ZuhörerInnen, wenn man irgendwie so merkt, das, was ich gerade mache, passt einfach nicht mehr so zu mir oder ist nicht mehr den Weg, den ich vor allem die nächsten 20, 30 Jahre ja perspektivisch gehen möchte. Wenn du immer so das Gefühl hast, du rollst den Stein den Berg hoch, anstatt dass da mal ein bisschen Schwung reinkommt, da fragst du dich schon irgendwann, boah. Also da gibt es sicherlich ein paar Tools, die man nutzen kann. Ich denke, das Wichtigste ist, aber wenn du das Gefühl bist, du bist so ein bisschen stuck, dann ist das sicherlich was, woran du vielleicht mal denken solltest. Also da stecken, glaube ich, sehr, sehr viele Chancen drin. Und wenn ich jetzt neu gründen würde, dann würde ich mich damit wahrscheinlich auch intensiver beschäftigen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tilman Vorhoff, hier Mikro, und wir tauchen in diesem Podcast gemeinsam mit spannenden Gästen alle zwei Wochen dienstags ins kalte Wasser und begeben uns in die Geschichten, die meine Gesprächspartnerinnen außerhalb ihrer Komfortzone gebracht haben und wo sie ihre ersten Schritte getan haben. Ich spreche dabei mit GründerInnen, AbenteurerInnen und Menschen von nebenan. Für die melodischen Motivationstexte checkt gerne die Playlist Heiße Songs aus, auf der jede Woche neue musikalische Mutmacher von meinen Gästen und mir landen. Falls ihr also so eine Playlist gesucht habt, jetzt habt ihr sie gefunden, sie ist in den Shownotes verlinkt. Ich höre selbst fast mittlerweile jeden Tag für den kleinen Push zum Start in den Tag rein. Diese Woche ist Dr. Marc Reinbach zu Gast. Er hat sich während des Medizinstudiums dazu entschieden, mit seiner Partnerin ein E-Health-Startup zu gründen und hat dies im Kleinen erstmal ausprobiert. Heute, 7 Jahre später, ist daraus ein Unternehmen mit zweistelligem Millionenumsatz und mittlerweile um die 40 MitarbeiterInnen gewachsen. Wir haben unter anderem über die ersten Prototypen, die mit möglichst vielen kostenlosen Tools entstanden sind, die ersten großen Steine im Weg, die Intuition als wichtiges Instrument im Leben und aber auch im Businessalltag, sowie seine Tipps, wenn er heute nochmal anfangen würde, gesprochen. Jetzt noch eine kleine Mini-Bitte, bevor es losgeht. Wenn dir der Podcast gefällt und er dir ab und zu einen Mehrwert bietet, einmal kurz den Podcast hier folgen bei Spotify oder wo du gerade reinhörst, denn das hilft mir tatsächlich am meisten, um auch zukünftig spannende Gäste ans Mikro zu bekommen und dir weiterhin die spannenden Einblicke aus den Anfängen großer und kleiner Unternehmungen geben zu können. Der kurze Klick hilft viel und will mir viel bedeuten. Vielen Dank. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch. Hallo, lieber Marc. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hi Tilman. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Du, ich sehe es gerade bei dir auch schon, Dr. Marc Reinbach. Du hast Medizinstudium gemacht in Düsseldorf von 2011 ja. bis 2017 und bist in 2015 mit deiner Partnerin, ebenfalls Doktor, Mareike Awe, gestartet mit dem Aufbau von IntoMind, mit eurem Startup, mit dem ihr die Krankenhausbetten, so sagt ihr es jedenfalls, leer machen wollt. Und habt heute über 40 MitarbeiterInnen, kannst du mir wahrscheinlich gleich die konkretere Zahl sagen, aber auch zwischen 130.000 und 150.000 KundInnen schon begleitet und einen Umsatz von fast 20 Millionen, seid zu 100% eigenfinanziert und eine von Europas fastest growing companies. Und habe mittlerweile auch die Vision, das größte und bekannteste E-Health-Coaching-Unternehmen zu werden. Und befindet euch jetzt auch gerade nicht mehr in der Start-up-Phase, sondern, so wie ihr sagt, eher so in der Scale-up-Phase. Das nur mal so ein bisschen kurz vorweg. Wir fangen jetzt aber noch mal ein bisschen, wir spulen noch mal so ein bisschen zurück. Ich finde es mal ganz interessant, einmal so diesen Status quo zu haben. Wenn du jetzt nickst und sagst, ich habe da eigentlich auch nichts Falsches groß gesagt.
Das hörte sich gut an.
Bin ich schon mal zufrieden. und ich würde jetzt mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen mit dir, weil bei dem Podcast hier geht es ja auch hauptsächlich um die Anfänge und so diese ersten Schritte, wie ist die Idee überhaupt entstanden. Und ich habe in meiner ersten Zeit in Köln zum Berufsstart noch eine Weile in der WG gewohnt mit zwei Medizinstudentinnen, die auch gerade so in ihrer Endphase waren. Haben fürs Staatsexamen gelernt, waren jetzt kurz vor ihrem praktischen Jahr, haben verschiedene Karteikarten, Podcasts sich beim Kochen reingezogen, also waren viel am Lernen. Und ich hatte jedenfalls den Eindruck, da wäre jetzt noch wenig Platz gewesen für das Starten eines Startups. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dann zum Studiumsende hin sich mit dem Gründen zu beschäftigen War euch das Studium zu langweilig? Hat euch da was gefehlt? wie kam es dazu?
Ja, zu langweilig war es nicht. Es war eher für mich zu monoton. Ja, also man hat Medizin studiert, dann 4 Jahre lang damals. Und ich habe es Bulimie lernen genannt, also ganz viel immer auswendig gelernt, dann aufs Blatt sich erbrochen und ja, dann das Gleiche wieder von vorne gestartet. Das ging mir irgendwann wirklich auf den Keks, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie nicht mehr das so gefühlt, ja, auch wenn du dann im Krankenhaus schon gearbeitet hast, wir hatten schon so einen Modellstudiengang, da warst du viel im Krankenhaus. Und da hast du die Assistenzärzte erlebt, du hast die PatientInnen erlebt und so weiter. Und da habe ich gesehen, wow, das ist hier irgendwie alles ein broken system. Alle sind unzufrieden, sei es eben die Ärzte, sei es die Krankenschwestern, sei es die Krankenpfleger, sei es die Patientinnen, ja. Und ich habe so das einfach nicht mehr gefühlt. Ich habe irgendwie gespürt, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und war dann nach 4 Jahren im Studium wirklich sehr frustriert, weil, weiß nicht, vielleicht kennen das einige ZuhörerInnen, wenn man irgendwie so merkt, das, was ich gerade mache, passt einfach nicht mehr so zu mir oder ist nicht mehr den Weg, den ich vor allem die nächsten 20, 30 Jahre ja perspektivisch gehen möchte, dann kriegst du, ich will jetzt nicht, das war keine Depression oder so, aber ich war schon betrübt, ja. Und dann habe ich ein Buch in die Hände bekommen, nämlich die 4-Stunden-Woche, kennt vielleicht auch der ein oder andere hier, von Tim Ferriss. Und das hat mir zum ersten Mal so gezeigt, wow, krass, da gibt es irgendwie noch eine ganz andere Welt, die du gerade als Medizinstudent gar nicht so auf dem Schirm hast, weil, muss ich das so vorstellen, MedizinstudentInnen tauschen sich auch fast nur mit anderen MedizinstudentInnen aus, ja, also der Freundeskreis ist dann irgendwann sehr begrenzt, ist so sein eigener Kosmos und dann hast du wie so ein Pferd, kennt ihr vielleicht so beim Pferderennen, die haben so Scheuklappen auf, ja, und du siehst überhaupt nicht mehr links und rechts und du lebst nur noch mehr in deiner Medizinwelt und da gibt es auch nichts anderes, da gibt es auch kein BWL und so, sondern der Weg ist vorbestimmt, du machst dein Studium, dann arbeitest du im Krankenhaus als Assistenzarzt, dann machst du vielleicht eine Praxis auf oder bist weiter im Krankenhaus und plötzlich, und das war auch so für mich so klar und plötzlich habe ich gemerkt, wow, krass, da kann man ja was anderes machen und in dem Buch geht es eben darum, dass man sich so ein Nebenbusiness aufbaut, so ein Side-Hustle, er nennt es Muße, die einem halt so Einkommen generiert, damit man ein freies Leben leben kann, ja, und nicht immer nur Sachen machen muss, die einem andere auftragen und das hat in mir voll das Feuer entfacht, weil das eben zum richtigen Zeitpunkt kam, als ich so sehr frustriert war und gleichzeitig hat Mareike im selben Zeitraum eben mit dem Thema, mit dem wir gestartet sind, nämlich Ernährung, ja, Intuit, damit mit dem Produkt oder Programm waren wir auch bei Die Höhle der Löwen, hat es selber sehr für sich bearbeitet, hat jahrelang mit Diäten gestruggelt, war immer sehr unzufrieden mit ihrem Essverhalten. Dann hat es sehr gut zusammengepasst, weil sie wollte das irgendwann einfach Menschen beibringen, sodass sie es mal einem Taxifahrer einfach aufgezwungen hat, hey, ich bringe dir das jetzt bei, obwohl der das gar nicht so richtig wollte und ich habe nach dieser Geschäftsidee gesucht, ja, da hatte ich auch noch ganz andere blöde Ideen, kann ich vielleicht nachher noch was zu sagen, aber das hat dann sehr gut gepasst und dann haben wir gesagt, hey, lass uns das machen und ja, unabhängig davon, dass wir viel zu tun hatten, haben wir uns dann trotzdem dazu entschieden, loszulegen.
Okay, na, das wäre jetzt nämlich auch so meine Frage gewesen. Du hast gerade schon gesagt, du hast auch noch ein paar andere blöde Ideen gehabt, die dir so durch den Kopf gegangen sind. Ihr habt ja jetzt zunächst erstmal einen Ernährungskurs sozusagen gestartet. Mittlerweile habt ihr noch viele andere Produkte im Portfolio. Was hat dich dann dazu bewegt, tatsächlich auf die Idee sozusagen von Mareike auch mit aufzusteigen? Weil da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn das Ziel jetzt war, 4-Stunden-Woche, muss ja überhaupt erstmal gar nichts mit Medizin zu tun haben, haben sich ja in letzter Zeit, gibt es ja ganz viele andere Modelle und also was hattest du noch für Ideen und wieso hat sich dann die Idee von dem Ernährungskurs durchgesetzt?
Ja, ich hatte ganz verrückte Ideen. Also auch noch was so im Medizinstudium-Kontext war, ich habe gleichzeitig auch promoviert. Da brauchte ich so ein Programm SPSS, um so statistische Auswertungen zu machen und hatte keine Ahnung davon, gab auch irgendwie nicht wirklich Kurse. Da dachte ich, ich mache einen Online-Kurs für SPSS für Mediziner, weil das gab es nicht. Dann habe ich mir da den Markt angeschaut, der war dann doch relativ klein und dachte, nee, irgendwie ist es das nicht. Dann hatte ich noch eine Idee, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr im Winter im Bett liegt, ja, es ist irgendwie kalt draußen, ihr liegt unter der warmen Decke und ihr hättet vielleicht noch eine Kerze im Zimmer an. Und um diese Kerze jetzt auszupusten, bevor ihr einschlaft, muss man nochmal aus dem schönen warmen Bettchen raus. Da dachte ich mir, ich mache wie so ein Teleskop Auspuströhrchen, um dieses weltbewegende Problem zu lösen. Ja, da dachte ich, das ist die Idee. Habe schon angefangen, so auf Alibaba Sachen zu sourcen. Das war zum Beispiel auch so eine Idee, ja. Aber ne, das ist dann halt das, wenn du dich zum ersten Mal damit beschäftigst, dann kommst du auf solche Ideen. Aber warum hat sich das dann durchgesetzt? Einerseits, weil da halt eine große Passion auch dahinter war, ja, wirklich was bei den Menschen zu bewegen und nicht nur irgendwie eine Kerze auszupusten. Und das war bei diesem Ernährungsthema einfach sehr da. Und ne, natürlich hatte da Mareike auch eine riesen Passion für. Und das Geschäftsmodell an sich macht schon Sinn, ne? Online-Kurse, du hast vorher gesagt, wir sind 100% eigenfinanziert, da brauchst du eben auch nicht viel Startkapital und du kannst ganz lean anfangen. Und wir haben dann eben ganz lean gestartet, irgendwie mit 5 Test-TeilnehmerInnen, ne? Krankenschwestern und Bekannte und so Geschichten. Das heißt, das ließ sich damals relativ einfach umsetzen, obwohl das auch nicht wirklich für die 4-Stunden-Woche getaugt hat, weil neben Medizinstudienpromotion wurde es dann eher die nächsten Monate und Jahre die 80-Stunden-Woche, aber das ist ein anderes Thema.
Wo kam dann die Entscheidung, wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt Unternehmer und der Karrierepfad Arzt ist für mich jetzt eigentlich vorbei oder den werde ich jetzt erstmal nicht weiter verfolgen?
Ja, die kam gar nicht so von jetzt auf gleich, weil wir haben ja noch zu Ende studiert, ne? Das war ja noch, wir hatten ja noch 2 Jahre Studium vor uns und wir haben das ja noch weitergemacht. Und für Mareike zum Beispiel war es immer so ein Ziel, okay, wenn ich mir das gleiche Gehalt wie eine Assistenzärztin auszahlen kann, dann ist das, gibt es mir auch so eine gewisse Sicherheit, ja, um das dann zu beenden. Und es war dann im Endeffekt einfach so, zum Ende des Studiums hatten wir dann schon 5 MitarbeiterInnen und da hat es dann einfach, wäre es gar nicht mehr gegangen, ja, dass wir irgendwie Vollzeit noch im Krankenhaus dann Assistenzarztausbildung machen, sondern wir haben uns dann eben für IntoMind entschieden. Aber nicht nur, weil wir dann uns da auch ein Gehalt haben auszahlen können nach 2 Jahren, sondern weil wir einfach die Vision gespürt haben, ja, weil wir die Veränderung gespürt haben, die wir unseren TeilnehmerInnen damals irgendwie mitgeben konnten, die Transformation und die wirklich alle begeistert waren. Und wir haben auch von Anfang an immer gesagt, wir machen nur weiter, wenn unsere Kundinnen wirklich Erfolg haben. Und das hatten sie. Dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, weil, ne, ich habe schon gesagt, frustriert im Krankenhaus, schon das Wort Krankenhaus, liegt der Fokus auf Krankheit. Ne, warum heißt es nicht Haus der Gesundheit? Man möchte ja gesund werden und nicht krank. Und dann haben wir gesagt, wir machen unser digitales Haus der Gesundheit und das ist dann IntoMind geworden.
Wer hat denn jetzt am Ende wen überzeugt? Also du hattest so ein bisschen, habe ich den Eindruck, schon den Wunsch und auch so, dass hast du ein paar andere Sachen auch dir angeguckt nach Unternehmertum. Mareike war auf dem Pfad sozusagen, ich möchte andere Personen mitnehmen und coachen und ihre eigene persönliche Reise, die sie auch durchgemacht hat, da ihre Erfahrungen weitergeben. Wer hat am Ende wen überzeugt? Gab es überhaupt irgendwie so einen Punkt, wo jemand überzeugt wurde oder war das so, ja, lass mal irgendwie, weil man ja klein anfängt, ihr habt erstmal mit ein paar Pilotpaaren angefangen und es war halt einfach noch jetzt nicht direkt ein Unternehmen, aber eher so ein kleines Nebenprojektchen, aus dem dann einfach nach für nach viel mehr geworden ist.
Genau, also dadurch, dass es ja so langsam gewachsen ist, gab es da jetzt nicht so, oh, ich muss dich jetzt überzeugen, sondern wir hatten beide Lust drauf und haben einfach gestartet. Und daraus ist ja dann langsam aber sicher was Großes gewachsen, wo man sich dann überlegt hat, macht man das jetzt Vollzeit oder macht man noch Studium nebenher? Aber es gab niemals so diesen einen Moment, wo man überzeugen musste, sondern Mareike hatte Lust drauf, ne, durch das Thema, ich hatte Lust drauf, durch auch den Business-Kontext und einfach mal was Neues machen, was anderes machen, sich selbst ausprobieren. Und dann war das eigentlich relativ organisch, diese Entscheidung.
Also ich höre jetzt auch am Anfang gar nicht so viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, Risiko raus, weil ihr habt ja nochmal euer Studium zu Ende gemacht. Im schlimmsten Fall hättet ihr dann doch nochmal den Assistenzarztweg weitergehen können dann nochmal, falls das irgendwie doch nicht, wenn es doch irgendwie gefluppt wäre. Und ihr hattet ja auch dadurch, dass es jetzt ja ein digitales Produkt war, auch gar nicht die großen Kapitalerträge, die ihr vorher irgendwie auch dann aufwenden musstet oder die ihr irgendwie einfach mit reinbringt. Wie viel habt ihr denn am Anfang selbst reingesteckt? Also ich habe gerade schon gesagt, 100% eigenfinanziert, du hast es gerade auch nochmal bestätigt. Ihr wart quasi von Tag 1 an profitabel, weil ihr einfach ein Produkt entwickelt habt. Ihr habt halt, was ihr reingesteckt habt, ist natürlich eure Lebenszeit und das Opfern von Zeit für Hobbys oder auch sonstige Sachen, die man in der Freizeit sonst im Studium dann auch macht. Aber der Lebensunterhalt war ja erstmal auch dann gedeckt, auch vielleicht durch Unterstützung von zu Hause. Hattet ihr große Ausgaben für, ich sag mal, externe Dienstleistungen? Oder habt ihr euch das alles so komplett selber erarbeitet mit Programmieren von Webseiten und so weiter und so fort?
Ja, aber wir sind mit IntoMind eigentlich komplett self-made gestartet, von A bis Z tatsächlich. Ne, wenn du fragst, wie viel haben wir am Anfang investiert, das könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Das waren vielleicht so 5.000 bis 10.000 Euro, weil man dann mal eine Kamera gekauft hat, ja, oder eine Website gehostet hat oder solche Geschichten. Aber das konnten wir eben, ne, bei mir noch Notengeld für damals gute Noten im Abitur oder sowas. Oder so von Oma mal zum Geburtstag. Ne? Und wir haben noch 800 Euro Finanzierung von unseren Eltern bekommen im Studium, wie man es halt als Student so bekommt. Mareike hatte sich auch noch übers Kellnern was dazu verdient und dann war das relativ gut machbar. Und wir haben wirklich alles selber gemacht. Also wir hatten auch keine Agenturen, keine Freelancer, sondern ja, ich habe mich dann in Webseitenbau reingefuchst. Ich habe angefangen mit einer Wix-Webseite, ja, irgendwann dann mit WordPress beschäftigt und das da aufgebaut. Und wie gesagt, super lean gestartet, ja. Also unsere ersten Programme waren keine Programme, sondern da haben wir unseren Testkundinnen, hat Mareike, ne, heute arbeiten wir ja mit mentalen Audiotrainings, was wir in der App ausspielen. Damals hat Mareike einfach jedem so eine Sprachmemo auf dem Handy aufgenommen und denen zugeschickt. Ja, und die Programm-E-Mails, die Leute heute bekommen, das habe ich einfach über BCC in meinem E-Mail-Programm gelöst und die hat alle in BCC gepackt und dann die E-Mail rausgeschickt, ja. Oder das Workbook habe ich in Word zusammengebaut und wirklich jedes Icon so mit dem Cursor so Pixel für Pixel verschoben, ja. Und das war halt alles, was wir selber gemacht haben. Und irgendwann habe ich dann mal einen Freund gebeten, mich bei dem Workbook zu unterstützen, da so ein bisschen zu designen, mir ein Logo zu designen. Der hat damals auch nicht, wenn überhaupt, am Anfang, glaube ich, im ersten Jahr gar nichts verlangt, sondern das eher so als Gefallen getan. Und dann hat er irgendwann halt ja relativ wenig dafür verlangt. Und so sind wir dann Stück für Stück mit eben relativ wenig Eigenkapital gestartet. Und dann war es so, dass wir irgendwann bei einem Ideenwettbewerb waren von der Uni, den haben wir tatsächlich gewonnen und dann gab es einen Zeitungsartikel über uns und der hieß irgendwie Abnehmen durch eine Pfunds-Idee, was ich bis heute eine gute Headline finde. Und darauf haben sich 20 Leute bei uns gemeldet, die das Programm machen wollten. Ja, die wollten auch 200 Euro bezahlen und das Programm gab es aber gar nicht. Die haben das dann schon überwiesen und dann ging es los, Druck. Dann haben wir das wirklich gemacht. Ja, Druck, genau. Wir sind dann so ganz, wie Medizinstudenten, die halt keine Ahnung haben, wie gründet man ein Business, sind wir auch direkt zum Anwalt und haben uns AGB schreiben lassen und sowas. Würde ich heutzutage gar nicht mehr so machen. Ja, und das Geld konnten wir dann direkt dafür nutzen, um, wie gesagt, mal eine Kamera oder so zu kaufen und das Ganze hochwertiger zu gestalten. Ne, und die Qualität wurde dann einfach Stück für Stück besser. Heute natürlich höchste Qualität mit 4K-Kameras, verschiedenen Angles, eine App, ja, die du in deiner Hosentasche mit dabei hast, Gamification und Co. Aber das gab es am Anfang alles gar nicht.
Jetzt hast du gerade gesagt, also am Anfang einfach die Tools genutzt, die es halt einfach gibt, kostenfrei, E-Mail-Programm, ja. Sprachnachrichten sozusagen aufnehmen oder Sprachmemos aufnehmen, das persönliche Netzwerk nutzen und da einfach auch über Unterstützung, die man dann auch am Anfang vielleicht noch kostenlos und dann auch günstig quasi dazu bekommen kann, die finanziellen Ausgaben klein halten. Hast du noch ein Beispiel, wie ihr am Anfang ohne große finanzielle Mittel mit Kreativität euer Business nach vorne gebracht habt?
Oh, mit Kreativität, ja, eigentlich war alles relativ kreativ, ne? Dass du halt kein irgendwie, ne, man hätte ja auch sagen können, okay, lass jetzt mal Mailchimp kaufen. Nee, stattdessen haben wir es halt einfach über das normale Mailprogramm laufen lassen. Oder wir hatten auch kein Filmstudio, sondern wir haben halt unsere Wohnung jedes Mal so umgebaut, dass es einigermaßen gut aussieht und die ersten Videos mit Handy aufgenommen. Ja, und halt alles selber gemacht, ne? Ob das jetzt Kreativität oder einfach mach's einfach und anpacken ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, wir haben uns schon überlegt, wie wir mit möglichst wenig Einsatz in Form von Geld natürlich möglichst viel herausholen konnten. Und ich würde es auch immer noch sagen, ne? Im Endeffekt, im Mittelpunkt stehen die Kundenerfolge. Ja, und die sind auch am Anfang meistens mit einer persönlichen Betreuung nochmal besser eher, als wenn du dann was komplett Automatisiertes hast. Ne? Und du musst erstmal für Kundenerfolge schaffen und dafür brauchst du nicht unbedingt 4K-Aufnahmen, sondern dafür brauchst du einfach guten Content irgendwie oder eine gute Software, je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist. Und das muss passen. Und da sozusagen mach erstmal die Basics richtig, bevor du irgendwie viel Geld in High-Quality-Polished Sachen investierst.
Ja, und ich meine, auch jetzt fahrt ihr wahrscheinlich ähnliche Taktik mit möglichst wenig finanziellem Einsatz, möglichst viel rauszuholen. Nur ihr habt halt jetzt andere finanzielle Möglichkeiten, aber trotzdem wollt ihr für das, was ihr reinsetzt, möglichst viel rausholen. Es sind halt eher dann Ad-Conversions, wo man guckt, okay, wo kriege ich halt für mein im Marketing das meiste für meinen Pfennig, den ich da reinschmeiße. Gab es dann am Anfang, gab es bestimmt sicher, gab es mal Gedanken, auch hinzuschmeißen? Und wenn ja, wie habt ihr dieses Gefühl dann überwunden?
Ja, gab es. Also ne, die ersten 2, 3 Jahre waren hart, wenn du irgendwie 80 Stunden die Woche arbeitest und irgendwie kein Geld verdienst über 2, 3 Jahre und es irgendwie nie so wirklich, wenn du immer so das Gefühl hast, du rollst den Stein den Berg hoch, anstatt dass da mal ein bisschen Schwung reinkommt, da fragst du dich schon irgendwann, boah, gebe ich hier gerade die besten Jahre meines Studiums, wo alle feiern gehen, auf, für was, was am Ende überhaupt niemand interessiert und nicht funktioniert. Das ist dann schon irgendwann so ein, führt dich dann in so eine Down-Spirale. Ne?
Und dann werde ich am Ende noch belächelt von allen, die dann sagen,
ja, genau. Ja, Scheitern in Deutschland ist eh nicht so angesehen wie vielleicht woanders in der Welt. Und ja, da gab es Down-Momente. Ich weiß noch, als ich einmal irgendwie den Trainer meiner Mutter angerufen habe, als ich gerade irgendwie ins Gym gefahren bin. Und manchmal muss man das dann auch einfach rauslassen. Ne? Also manchmal musst du dann einfach mal so den Frust rauslassen. Manchmal darf man dann auch einfach traurig sein und sagen, das ist alles eine Scheiße, was ich hier mache. Sorry für den Ausdruck. Mhm. Und dann ist es aber meistens dann auch schon wieder besser. Ich glaube, das Wichtigste ist, natürlich zu hinterfragen, ist die Grundidee an sich irgendwie erfolgsversprechend. Ja, und wenn du da wirklich intrinsisch sagen kannst, ja, das kann funktionieren, dann muss man halt aus so einem Loch immer wieder rauskommen. Ja, ne? Am Schluss scheitern tun nur die, die halt nicht mehr aufstehen, wenn sie hinfallen. Und gescheitert bist du erst, wenn du wirklich sagst, nee, ich mache nicht mehr weiter. Und davor sind es halt irgendwie alles Learnings und vielleicht Motivationstiefs, auf die man sich vielleicht einfach rausholen muss. Und natürlich, wenn man zu zweit gründet, ist es schon nochmal, glaube ich, angenehmer, als wenn du komplett allein bist und diese Gedanken ja auch immer mit dir selbst ausmachen musst. Ja, darum empfehle ich schon auch, dir vielleicht einen Gründungspartner oder Partnerin zu suchen, weil dann ist man einfach viel stärker, auch mental stärker, weil man solche Sachen besprechen kann. Und bei uns war es dann meistens so, wenn der eine einen Down hatte, hat ihm der andere da wieder rausgeholfen und andersrum. Und das war für uns schon wichtig.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, den Stein hochrollen, so dieses Gefühl, einfach den Stein hochzurollen. Auf so einer Gründungsreise liegen ja oft immer auch Steine im Weg. Manche liegen da einfach schon so, weil es irgendwie vom System her so ist. Andere fallen vielleicht ganz spontan runter. Da gibt es vielleicht gerade einen Erdrutsch, der auf einmal ganz plötzlich vorbeikommt. Was war rückblickend so der größte Stein bei euch im Weg? Vor allem vielleicht auch, wenn wir jetzt hier in der Anfangsphase sind. Und wie habt ihr ihn aus dem Weg geräumt zusammen? Also das habe ich ja schon rausgehört, das ist eine Stärke, dass man einfach auch zu zweit ist und sich gegenseitig auch hochholt und dann dadurch auch die Motivation und auch den Fokus beibehalten kann. Aber was war so der größte Stein, der euch da entweder spontan in den Weg gerollt ist oder der da einfach irgendwie lag und ihr seid irgendwann, ihr habt den schon aus der Ferne gesehen, aber irgendwann war er dann wirklich vor euch?
Ja, das ist, ich glaube, wie bei jedem Unternehmen eigentlich, dass du Kundenakquisition so on scale machen kannst, ne? Weil wir haben am Anfang mit PR gestartet, dann hatten wir immer mal so ein paar Zeitungsartikel, mit dem Zeitungsartikel haben sich dann irgendwie 5 bis 10 Menschen angemeldet. Und für jeden Zeitungsartikel musst du wirklich richtig kämpfen, so. Ja, und das ist halt nicht irgendwie sustainable, ne? Weil wenn du immer nur mit so einzelnen Pushs, die du irgendwie komplett selber so forcieren musst, wächst, dann bringt es nichts. Das heißt, dieser eine Stein, den wir eigentlich ins Rollen bringen mussten, war ein Kanal zu finden, mit dem wir skalierfähig KundInnen akquirieren konnten. Ja, und das war im Endeffekt für uns Online-Marketing. Das war mir dann irgendwann auch klar. Ja, das muss irgendwie über Online-Marketing funktionieren. Aber ich hatte als Medizinstudent -10 Ahnung von Online-Marketing. So könnt ihr euch das vorstellen. Also weniger Ahnung konnte man davon gar nicht haben. Ja, ich habe so ein Online-Marketing-Video gesehen, so ein Video-Sales-Letter, und da wird immer so Text so eingeblendet, wo man dann mitlesen kann. Ich dachte mir, hey, warum blendet der da Text ein? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ich das alles gar nicht verstanden habe, was die da machen. Also ich beschreibe das immer so, Online-Marketing war für mich so, ich mache so eine ganz kleine Tür auf und ich weiß, da hinten ist ein unendlich großer Raum und ich habe so eine winzig kleine Mini-Taschenlampe, mit der ich diesen Raum erleuchten kann, und die leuchtet irgendwie nur 10 Zentimeter weit. Also ich war komplett lost. Aber wir haben es dann irgendwann geschafft, diesen Raum immer heller zu machen, bis wir irgendwann verstanden haben, wie das funktioniert. Das hat aber auch lange gedauert. Aber als wir das dann verstanden haben, das war dann das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt rollt der Stein auch mal von selbst.
Wie hast du deinen Lichtkegel vergrößert? Einfach noch Leute mit in den Raum geholt, die auch eine Taschenlampe in der Hand haben? Oder hast du irgendwie gesagt, okay, ich investiere mal in den einen oder anderen Kurs? Weil ich glaube, also Bücher ist wahrscheinlich, lohnt sich gar nicht im Bereich Online-Marketing so schnell, wie sich da Sachen ändern.
Tatsächlich, ja. Okay. Also für mich waren es eigentlich Bücher und dann auch Online-Kurse. Mhm. Ja, also zum Beispiel die Bücher empfehle ich auch jedem, der sich irgendwie mit Online-Marketing beschäftigt, von Russell Brunson, also Marketing Secrets und Expert Secrets. Mhm. Nee, Dotcom Secrets und Expert Secrets heißen die beiden. Und da sind viele der Grundlagen, ne? Auch wenn sich Online-Marketing natürlich schnell verändert, aber die Basics sind eigentlich die gleichen. Ja? Im Endeffekt geht es auch darum, wie packagest du eine Dienstleistung und verkaufst sie dann, dass sie attraktiv ist und dem Preis auch Wert erscheint im ersten Step. Ja? Und da musst du natürlich diesen Wert delivern und am besten overdelivern. Das ist dann aber schon wieder der nächste Step. Da geht es dann ums Produkt. Und das muss man halt verstehen erstmal. Und die Grundzüge sind eigentlich die gleichen. Ja? Verkaufen ist ja irgendwie irgendjemanden von irgendwas überzeugen, sei es jetzt dein Kind überzeugen, damit es abends schlafen geht, oder halt jemanden überzeugen, dein Produkt zu kaufen. Da sind die Basics eigentlich relativ dieselben. Darum kann man das schon auch aus Büchern lernen. Aber ich habe mir dann natürlich auch Online-Kurse zum Thema Facebook-Ads oder sowas angeschaut. Also einfach lernen. Und ich hatte da erstmal keine Unterstützung, außer halt mit Mareike zusammen.
Okay, selber reinspringen sozusagen in den großen Ozean und mal in die eine Richtung schwimmen, und gucken, ob es da vielleicht eine Insel gibt, auf die man mal draufsteigt. Jetzt ist das ein schönes Beispiel für, ihr habt was Neues ausprobiert und das hat halt super funktioniert für euch und hat auch einen krassen Unterschied gemacht. Wie balanciert ihr den Bedarf an Innovation und auch mal was Neues auszuprobieren, währenddessen ihr gleichzeitig natürlich auch die Stabilität eures Unternehmens, wo ihr jetzt natürlich auch für viele Menschen einfach Arbeitgeber seid, nicht ernsthaft zu gefährden?
Ja, ich habe immer mittlerweile so das Gefühl, es sind so Phasen im Unternehmen. Mhm. Ne? Mal hast du so eine Phase, da bringst du ein neues Produkt raus oder bringst mehrere neue Produkte raus. Dann irgendwie so dein unternehmerisches Bauchgefühl sagt dir dann so, oh, jetzt ist es mal wieder Zeit, irgendwie nochmal an der Qualität zu schrauben und nochmal irgendwie stabilere Strukturen zu schaffen, sei es Prozesse oder so. Und dann ist es wieder die nächste Phase, ja, wenn du wieder Innovation reinbringst. Beides gleichzeitig ist manchmal schwierig. Also gleichzeitig irgendwie neue Sachen implementieren und Prozesse und Strukturen und Quality gleichzeitig, das ist gerade am Anfang, wenn du ein relativ kleines Team hast, fast schon unmöglich. Wir sind ein großer Fan von Fokus, ist auch in unserem 5 Unternehmens-DNA-Werten ein Punkt tatsächlich davon, so wichtig ist uns das. Und das kann ich immer nur jedem empfehlen. Also wir machen das zum Beispiel quartalsweise, ja, machen quartalsweise so Strategie-Meeting mit unserer Führungsebene und legen immer so 3 bis 5 Fokusthemen für das Quartal fest. Und das sind manchmal eben eher so, sag ich mal, Grundlagensachen und manchmal wieder dann innovative Sachen. Und das funktioniert für uns ganz gut, dass wir da so ein bisschen abwechselnd immer dran gehen und nicht alles auf einmal machen.
Ist, glaube ich, an sich auch ein ganz guter Tipp so fürs Leben allgemein. Nicht irgendwie sich 10 Bälle in die Hände zu spielen. Und
ja, genau. Nicht einen neuen Job suchen, eine neue Freundin suchen, gleichzeitig noch
umziehen.
Im Gym versuchen, die 200 Kilo auf der Handelbank zu schaffen. Jetzt mal für die Pumper hier im Podcast. Das ist dann alles irgendwann ein bisschen überfordernd.
Ja. Und wahrscheinlich auch, ne, wenn wir jetzt beim Thema Ernährung sind oder so, ist das sicherlich auch ein wichtiges Thema, ja. Fokus einfach. Nicht direkt versuchen, von 0 auf 100 alles versuchen umzustellen, sondern eins nach dem anderen und dann gucken, okay, was ist gerade auch irgendwie die größte Baustelle, das ist jetzt gerade mein Fokusthema und wenn ich mich da gut fühle und da gut aufgestellt bin, dann kann ich weiter gucken, wo ich noch weiter optimieren auch kann.
Ja.
Jetzt hast du gerade auch schon einen Wert angesprochen, einen DNA-Wert-Fokus. Ich wollte einmal so ein bisschen rübergehen zum Thema Intuition. Steckt ja auch bei euch im Namen mit drin, intuitive Ernährung, war ja auch so mit eines der ersten Produkte mit Intuit. Zitat aus eurem Workbook, ich habe mich auch mal für den kostenlosen Schnupperkurs für euch angemeldet, da gibt es ja auch ein Workbook dazu, also verschiedene Medien, wie man das konsumieren kann, auditativ mit Videos oder halt auch einfach mit dem Workbook. Da habe ich ein Zitat gefunden, deine Intuition zu spüren, ist eine Frage der Achtsamkeit. Deine Intuition zu folgen, ist eine Frage des Mutes. Jetzt würde ich gerne mal die Übertragungsübung machen. Wie wichtig war eure Intuition bei der Gründung von IntoMind?
Ja, schon wichtig, weil ja vieles auch eben aus dieser Intuition heraus entstanden ist, ja. Ne, unser erstes Produkt war eben zum Thema intuitives Essen und Mareike hat eben gelernt, anstatt irgendwie einem strikten Diätplan zu folgen und immer so von außen Regeln zu befolgen, erstmal zu spüren, okay, was sagt mir eigentlich mein Körper, ne, weil der menschliche Körper ist so schlau eigentlich, ja, also während ich hier mit dir rede, irgendwie schlägt mein Herz 60 bis 80 Mal die Minute, irgendwie meine Schweißdrüsen kühlen meinen Körper, ja, meine Sinnesorgane im Ohr stellen alles genau richtig ein, meine Pupillen öffnen und schließen sich, also so viele Prozesse, die du gar nicht mitbekommst, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass auch dein Essverhalten richtig reguliert werden kann, wenn du eben es nicht verlernt hast durch Medien und Erziehung und Co. Und ne, unser Unterbewusstsein verarbeitet, glaube ich, 13.000 Sinneseindrücke pro Minute und unser oder pro Sekunde, glaube ich sogar. Und unser bewusster Verstand kann irgendwie nur sieben. Ja, und darum ist das Bauchgefühl eine ganz wichtige Sache. Und ich merke es eigentlich, je länger ich Unternehmer bin, immer mehr, dass mein Bauchgefühl mir schon sehr, sehr früh Sachen ankündigt. Und das checkst du ja erst so nach ein paar Jahren, wenn du immer wieder so die Bestätigung hast, ach, das habe ich vor ein paar Wochen irgendwie schon so gespürt. Und wenn es dann auch so kommt, ja, erst dann hast du ja so die Möglichkeit, diese Verbindung zu schaffen. Ne? Und ich merke schon, sei es auch in Mitarbeiterführung, wenn ich irgendwie ein schlechtes Gefühl habe bei einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, so Bauchgefühl, was ich noch gar nicht so richtig erklären kann, dann bestätigt sich das meistens nach ein paar Wochen. Darum bin ich auch mittlerweile jemand, der da auch sehr auf sein Bauchgefühl hört, sei es bei Produkten oder eben bei Führung von MitarbeiterInnen. Mhm.
Wie balanciert ihr dann so den Ruf der Intuition zu folgen mit, ja, wir gucken uns mal die harten Zahlen und Fakten und Daten und so weiter an und entscheiden basierend darauf versus aber irgendwie sagt mir mein Bauch was anderes. Also gab es vielleicht auch mal ein Beispiel für eine Entscheidung, bei der ihr auf euch auf eure Intuition verlassen habt, um aber gleichzeitig dann auch eine kritische oder kontroverse vielleicht Entscheidung für IntoMind dann auch zu treffen?
Ja, einige, ne? Und ich habe manchmal so den Eindruck, wenn du nur auf die Zahlen, Daten, Fakten schaust, dann triffst du auch mal Entscheidungen, die vielleicht kurzfristig gut sind, aber mittel- und langfristig nicht so gut. Ja, das merkt man ja auch oft bei fremdfinanzierten Startups oder dann Unternehmen an der Börse, die immer im nächsten Quartal die besten Zahlen irgendwie erreichen müssen und die Zielvorgabe erreichen müssen. Dann triffst du eben manchmal Entscheidungen, die dann fürs nächste Quartal vielleicht positiv sind. Mhm. Ja, aber weil du irgendwie 10 Kunden noch irgendwie schnell was verkaufst. Ja, aber die Kundinnen haben ein schlechtes Kauferlebnis und kaufen dann nie wieder bei dir, ja. Und das ist dann langfristig schlecht für die Zahlen. Und das habe ich schon das Gefühl, dass das manchmal so ein bisschen zusammenspielt und wir haben oftmals die Entscheidung eher gegen die Zahlen und für die Langfristigkeit getroffen. Zum Beispiel, ne, von Anfang an war unsere Vision eigentlich, das Unternehmen heißt IntoMind und da machen wir ganz viele Produkte zum Thema Gesundheit, Intuit, Ernährung. Dann haben wir IntoPower nach ein paar Jahren erst gemacht zum Thema Selbstbewusstsein. Jetzt machen wir Stressless, launchen wir tatsächlich dieses Wochenende. Das ist dann eigentlich das dritte Programm erst nach 7 Jahren. Ja, und wir haben die ersten 5 Jahre nur Intuit gemacht. Und Intuit 5-mal in dieser Form immer wieder neu verbessert. Ja, das heißt, wir haben 5-mal gesagt, nee, bevor wir jetzt ein neues Produkt rausbringen, wo wir sicherlich mehr Geld mit verdient hätten, haben wir gesagt, lass Intuit nochmal besser machen. Mhm. Und ja, da haben wir uns schon sehr auf unsere Intuition verlassen. Ne, weil wir gehen einfach davon aus, wenn du ein richtig gutes Produkt hast, dann bringt dir das langfristig mehr, anstatt ganz viele Produkte auf einmal rauszubringen.
Also ein Unternehmensberater hätte wahrscheinlich gesagt, ja, machen wir nochmal ein neues Produkt jetzt hier, neue
genau, steiger den Customer Lifetime Value und so weiter, richtig, ja.
Alles klar. Hat euch eure Intuition auch mal irgendwie getäuscht oder in eine Situation gebracht, die ihr dann nicht so erwartet hättet oder halt geplant habt?
Ja, auf jeden Fall. Also, was mir da jetzt intuitiv einfällt, sind eben so Hiring Decisions, ja. Also, Leute, die wir eingestellt haben, die sich vielleicht im Bewerbungsgespräch gut verkauft haben und unsere Intuition so ein bisschen getäuscht haben. Vor allem dadurch, dass man nicht viel Erfahrung hat am Anfang. Ja, und sich das dann anders entpuppt hat, dass sie dann doch nicht so gut ins Team gepasst haben. Ich denke, sowas ist ganz normal. Und Intuition und das Bauchgefühl lernt ja dann auch mit solchen Erfahrungen, ne? Und lernt sich da immer besser auszurichten. Und dann merkst du irgendwann, ach, das war damals irgendwie auch so vom Bauchgefühl, da lasse ich jetzt lieber mal die Finger weg. Ja, also auch die Intuition und Bauchgefühl ist nicht von Anfang an perfekt, sondern das lernt auch mit der Zeit dazu.
Wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt sage, also ja, hör mal auf deinen Bauch, oder manchmal sagt man auch, hör mal auf dein Herz, so in der Liebe, schalt man deinen Kopf irgendwie aus. Wie kann ich mehr auf meine Intuition hören? Ist jetzt ja vielleicht auch was ihr in euren Programmen ja auch dann euren Kundinnen und Kunden mitgebt und auch beibringt. Vielleicht nochmal ganz kurz einfach so auch mit Bezug auf Ideenumsetzung und Lebensplanung, Unternehmertum. Wie kann ich, als wenn ich jetzt sage, okay, ich stehe da vor einem Problem, ich würde gerne mal auf meine Intuition hören. Also wie gehe ich das an? Ist das was, also ne, wie mache ich das? Kann ich das gezielt machen oder ist das irgendwas, wo ich halt einfach, also wie sensibilisiere ich mich dafür?
Also da gibt es sicherlich ein paar Tools, die man nutzen kann. Ich denke, das Wichtigste ist überhaupt erstmal das zu wollen, ja. Also den meisten Menschen kommt ja gar nicht in den Sinn, lass da nochmal reinfühlen. Ja, noch so. Ja, okay. Lass da nochmal reinfühlen. Diese Frage, sich erstmal zu stellen, ist wahrscheinlich das Wichtigste an dem ganzen Prozess. Ja, und dann ist natürlich Achtsamkeit einfach ein großes Stichwort, was wir eben in unseren Produkten auch vermitteln. Und Achtsamkeit bedeutet halt auch einfach mal innehalten und irgendwie reinzufühlen. Ja, und diese Zeit nehmen sich die meisten Menschen nicht. Und dann gibt es natürlich Tools dafür, um diese Achtsamkeit irgendwie zu verstärken, sei es Meditation. Ja, also wenn ich mir heute... Ne, ist ja ein bisschen Trend, würde man fast schon sagen, oder ist ein Trend, ne? Aber auch die größten Unternehmer heutzutage unserer Zeit, zum Beispiel Ray Dalio, der erfolgreichste Hedgefondsmanager unserer Zeit, der meditiert, glaube ich, eine Stunde am Tag oder so und sagt, ohne Meditation wäre er lang nicht so erfolgreich, wie er ist. Ja, also viele UnternehmerInnen.
Der ja an sich auch sehr zahlengetrieben ist, ne? Also ein Investmentbanker,
der guckt ja eigentlich extrem, nur also wahrscheinlich der analytisch. Genau, der analytische Mensch wahrscheinlich, der somit lebt, ja, und für den ist es ein großes Tool. Oder zum Beispiel auch Journalen, ja, einfach mal die Gedanken aufzuschreiben und zu Papier zu bringen. Das bringt auch manchmal einfach Klarheit rein, ja, und das wären jetzt zwei Tools, die ich so ad hoc empfehlen kann. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, überhaupt das mal aware zu haben, weil meistens rast man ja so durch und denkt überhaupt nicht dran, ach, lass jetzt mal ein bisschen Intuition reinbringen oder Achtsamkeit reinbringen. Und ich glaube, wenn du diesen Schritt überhaupt schon im Kopf hast, dann machst du schon vieles richtig.
Ist das dann was du quasi einfach täglich fest bei dir in den Tagesablauf eingebaut hast, oder ist das eher was, wo du bei Bedarf darauf zurückgreifst, beziehungsweise einfach in unregelmäßigen Zeiträumen, wenn jetzt das mal im Alltag auch sich irgendwie integrieren lässt, dann mal bewusst sagst, okay, jetzt habe ich gerade mal irgendwie auch Zeit und ich nutze das mal so einen Schritt zurückzugehen und meditiere jetzt mal.
Ja, mittlerweile mache ich das. Ich meditiere morgens 10 Minuten, was jetzt auch nicht so viel ist, 10 bis 15 Minuten. Also ich bin da sicherlich nicht das größte Vorbild. Ich habe das aber lange Zeit nicht gemacht. Ich bin da auch noch auf der Reise. Also ich will gar nicht sagen, dass ich da perfekt bin und jeden Morgen achtsam starte und erstmal meine Yoga-Übung mache. Überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ein sehr pragmatischer Mensch. Aber ich merke schon, dass das einfach Benefits hat und versuche das eben in meinen Alltag zu integrieren. Ich würde es auch nicht zwanghaft machen, ja. Wenn es gerade gut läuft im Business, dann musst du jetzt nicht anfangen, irgendwie möglichst achtsam jede Entscheidung zu hinterfragen. Aber wenn du das Gefühl bist, du bist so ein bisschen stuck, dann ist das sicherlich was, woran du vielleicht mal denken solltest.
Ich würde jetzt mal so einen kleinen Zwischenfall machen zum Thema Gesundheit auch. Einfach, weil es auch ein Thema ja bei euch ist, Ernährungskurs-Startup. Und wenn ich schon die Chance habe, hier mit Dr. Marc Reinbach zu sitzen und ihn mal anzutaffen, da mal auch kurz abzubiegen. Vielleicht mal zum Anfang, inwiefern wird im Medizinstudium das Thema Ernährung behandelt? Also ich weiß jetzt, in der Schule wird sowas eigentlich gar nicht behandelt. Würde ich mir auch mal wünschen oder hätte ich mir auch mal gewünscht, dass man einfach mal, du hast vorhin schon gesagt, der Körper ist ein Wunder der Natur, was da alles so für Prozesse gleichzeitig ablaufen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Aber man weiß eigentlich gar nicht so viel darüber, wie funktioniert das. Klar, man hat in Biologie mal so ein bisschen was, aber so wirklich hilfreiche Tipps, was kann ich machen, damit ich meinem Körper was Gutes tue, hab ich jetzt in der Schule sehr vermisst. Wie sieht es da im Medizinstudium aus? Wie war das so der Fall? Also ich weiß, dass es bei euch ja, du hast es am Anfang auch gesagt, eher auch um Symptombehandlung dann geht. Und ihr euch aber einfach von innen aus mal damit beschäftigt habt, wie kann man das eigentlich verhindern? Wie ist so im Medizinstudium, wie wird damit umgegangen mit dem Thema Ernährung und Prävention?
Ja, das kommt, glaube ich, auch immer auf die Uni an. Ich glaube, man kann das jetzt nicht so überschlagen, weil jede Uni sozusagen haben tatsächlich auch verschiedene Studienmodelle und so. Wie gesagt, wir hatten einen Modellstudiengang, aber bei uns war es tatsächlich eigentlich non-existent. Also da spielt eher gesunde Ernährung eigentlich kein großes Thema. Ja, du lernst irgendwie Brennwerte und sowas. Das lernst du, glaube ich, schon in Physik, im Physikunterricht in der Schule. Aber ich kann mich jetzt also eigentlich gar nicht daran erinnern, dass das thematisiert wurde. Und das ist eben schade, ja, weil Ernährung einfach ein riesengroßes Thema ist, was heutzutage in die Gesundheit reinspielt und was man auch einfach weiß. Und darum ist das eben was Wichtiges, wo man sich drum kümmern muss und wo wir eben versuchen, so das mehr reinzubringen. Ich will jetzt gar nicht so auf das klassische Mediziner-Dasein oder auf die klassische Medizin einbashen so, weil die hat sicherlich auch ihre Berechtigung, ja, und wenn du dein Bein brichst, dann hilft auch kein Yoga und kein Meditieren und keine achtsame Ernährung, sondern dann hilft im Endeffekt der Orthopäde oder Unfallchirurg dir und das ist auch gut und wichtig. Nichtsdestotrotz wird heutzutage in der klassischen Medizin auch viel vernachlässigt, wo man eigentlich mittlerweile weiß, was wichtig ist, ja, auch gerade diese mentale Komponente. Ja, wir machen ja auch viel mit mentalem Training. Thema, Stichwort Neuroplastizität, also je öfter du einen Gedanken irgendwie gehst, desto mehr verfestigt der sich ja in deinem Kopf. Kannst du dir vorstellen, wie Trampelpfade, ja, je öfter du diesen Trampelpfad gehst, desto mehr siehst du ihn auch im Gras. Und das sind sicherlich Sachen, die man schon mehr auch mit einbeziehen kann, was heutzutage aber auch so untergeht, ne, im hektischen Krankenhausalltag. Die Ärzte sind eh überfordert, die PflegerInnen sind überfordert. Da denkt jetzt niemand noch dran, ach, lass doch mal mit den Leuten noch ein paar andere Sachen üben, sondern das ist dann eben so Hauptsache, wir kriegen irgendwie den Workload irgendwie gestemmt. Und das ist schade, aber ich habe schon das Gefühl, dass es sich langsam so ein bisschen auch wandelt.
Ja, also an sich ist ja Gesundheit mit eins der wichtigsten Themen, weil es einfach die Basis für den Erfolg in anderen Bereichen ist. Ne? Also wenn ich jetzt nicht gesund bin, dann kann ich auch nicht gut und erfolgreich an meinem Business zum Beispiel arbeiten oder in meinem Job dann performen. Das merken wir ja vor allem, wenn wir mal krank sind und dann irgendwann endlich auch wieder gesund werden und uns darüber freuen, boah, endlich wieder arbeiten und endlich wieder rausgehen und endlich wieder joggen. Also ich habe dann immer, wenn ich krank bin und dann wieder gesund werde, dann verspüre ich immer so einen kleinen Push nochmal, so okay, jetzt erst recht irgendwie nochmal rausgehen, endlich wieder joggen gehen. Und
das kenne ich auch.
Also und wir wissen ja letztendlich auch bereits, auch obwohl wir jetzt in der Schule sowas nicht viel gelernt haben und uns vielleicht noch nicht so intensiv dann mit verschiedenen Themen beschäftigt haben, wissen wir ja an sich schon Basics, was jetzt gut für unsere Gesundheit ist und was nicht. Also ich weiß, dass jetzt eine Portion Pommes nicht unbedingt hilfreich ist für meinen Körper oder dass ich jetzt irgendwie abends nochmal eine Tüte Chips mehr reinziehe, weiß ich ja, dass das nicht gut ist. Trotzdem gibt es ja so Sachen, die wir trotzdem machen. Wieso streben wir ab und zu mal auch oder machen auch Dinge, die dem entgegenstehen, wo wir wissen, das ist eigentlich gar nicht gut? Wie zum Beispiel vielleicht auch eine 80-Stunden-Woche, wenn man gerade ein Startup gründet.
Ja, gerade so beim Thema Ernährung, das ist genau das, was wir machen, ne? Also bei uns gibt es ja auch jetzt nicht konkrete Ernährungspläne. Mhm. Sondern wir stellen uns halt die Frage, wenn so, wir nennen Helga, ne, unseren Kundenavatar, wenn Helga irgendwie abends um 19 Uhr gestresst nach Hause kommt und auf die Couch fällt und zwei Tafeln Schokolade in sich reinfuttert, dann ist es ja nicht das Problem, dass sie nicht weiß, dass das irgendwie nicht auf dem Ernährungsplan steht, sondern es ist ja die Frage, warum hat sie überhaupt das Bedürfnis, ja? Und da stecken natürlich unterschiedliche Trigger dahinter, ja, Emotionen, man fühlt sich vielleicht traurig, man fühlt sich gestresst und möchte sich irgendwie besser fühlen und darum greift man zu Schokolade, was einen kurzfristig vielleicht besser fühlen lässt, ja. Oftmals sind dahinter auch irgendwelche Kindheitserfahrungen, die es vielleicht aufzulösen gilt und wir versuchen eben in unseren Kursen diese Wurzel wirklich aufzulösen und nicht zu sagen, ja, iss keine Schokolade, weil das macht dich dick. Ja, das ist so auch diese verbotene Frucht, dann will man es umso mehr haben. Sondern wir versuchen wirklich, den Menschen beizubringen, das zu hinterfragen und vielleicht auch aufzulösen. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze. Zum Beispiel, bei manchen hilft einfach mal, sich zu überlegen, was könnte ich denn anderes tun? Ja, ist so naheliegend. Was könnte ich anderes tun, um mich besser zu fühlen? Ja, und zum Beispiel dann, anstatt gestresst auf die Couch zu fallen, Schokolade zu essen, Fernsehen zu schauen, vielleicht mal ein entspanntes Bad oder sowas zu nehmen. Und danach merken dann die Kundinnen vielleicht auch, hey, das hat mir ja viel, viel besser getan und ich fühle mich damit eigentlich wirklich erleichtert. Und ich habe nicht noch eine Stunde später ein schlechtes Gewissen und verurteile mich selbst, weil ich zwei Tafeln Schokolade gegessen habe. Ja, und so zum Thema Business und 80-Stunden-Woche, das möchte ich gar nicht so sehr verurteilen, weil es gibt natürlich immer Phasen, wo nicht alles in Balance ist. Ich habe heutzutage manchmal das Gefühl, dass auch jüngere BewerberInnen, die bei mir im Bewerbungsgespräch sitzen oder generell die jüngere Generation, dass manchmal so der Anspruch da ist, dass immer alles in Balance sein muss, dass immer alles perfekt sein muss. Und das sehe ich eigentlich nicht so, ne? Es gibt auch mal harte Phasen. Du musst auch mal die Zähne zusammenbeißen und irgendwie eine Situation durchstehen, die dir nicht gefällt, um danach eine umso bessere Situation zu haben. Ja, also hätten wir damals nicht die Zähne zusammengebissen, dann könnten wir uns auch jetzt nicht das Leben leisten, sag ich mal, was wir gerade leben, ja. In jeglicher Hinsicht, sei es Zeiteinteilung, weil wir heute ein Team haben, sind wir natürlich freier oder auch finanziell. Und darum empfehle ich halt, das nicht so als höchste Priorität zu setzen, immer in Balance zu sein. Ja, eine 80-Stunden-Woche ist auch mal okay, wenn es natürlich nicht ewig lang dauert und wenn du das schon auch bewusst hinterfragst und sagst, okay, das ziehe ich jetzt mal durch, aber nicht mein ganzes Leben. Mhm. Und ja, das wäre so ein Tipp, den ich damit noch auf den Weg geben würde.
Und vor allem, wenn man vielleicht auch weiß, warum man das dann macht, da kommen wir dann gleich nochmal zur nächsten Frage. Also ein Ziel von euch ist ja auch, lebensverändernde Transformationen zu erreichen. Mhm. Jetzt hat Into Mind dein Leben ja grundlegend auch verändert und transformiert. Du bist jetzt Unternehmer und CEO statt Endokrinologe zum Beispiel oder bist jetzt halt nicht im Krankenhaus. Teil eurer DNA ist ja auch neben Fokus, kenne dein Warum. Jetzt mal die Frage erstmal direkt an dich. Was ist denn dein persönliches Warum und wie hilft dir die Firma dabei?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ist tatsächlich auch Teil unserer Unternehmens-DNA, nämlich Nummer 1, Start with Why. Und ich glaube, es gibt gar nicht immer so ein Warum. Und ich glaube, das verändert sich auch so um die Zeit, ne? Nämlich damals, als ich gestartet bin, hatte ich eigentlich zwei große Warums. Einerseits für mich persönlich, raus aus diesem Medizinstudentinnen-Hamsterrad zu kommen und irgendwie eine neue Welt zu entdecken. Das hat mich unglaublich motiviert. Ja, aber eben auch eher dieses altruistische, warum wirklich was zu ändern in diesem System, wirklich unseren Kundinnen zu helfen, wirklich deren Leben zu verändern. Aber, und da darf man dann auch hinterfragen, ist das vielleicht auch egoistisch, weil dadurch bekomme ich natürlich Anerkennung, ich bekomme Nachrichten von den Teilnehmerinnen, wow, ihr habt mein Leben verändert, was sich natürlich wieder gut anfühlt. Und ja, und dieses Warum darf sich auch verändern. Und was mir aufgefallen ist, und darum ist es auch Teil unserer Unternehmens-DNA, dass sozusagen die erfülltesten, glücklichsten und besten MitarbeiterInnen, die bei uns arbeiten, die haben eben verstanden, dass Into Mind ihnen dabei hilft, ihre eigenen Ziele zu erreichen, ja. Und wenn dann also deine persönlichen Ziele in Einklang mit den Unternehmenszielen irgendwie stehen, wenn das passiert, dann hast du so eine neue Ebene eigentlich erreicht, ja, so eine neue Ebene von Arbeiten. Dann fühlt sich Arbeit nicht mehr wie Arbeiten an, weil du auch gleichzeitig an dir selbst arbeitest, ja, und dann können sich 30 Stunden oder können sich 50 Stunden anfühlen wie 30 Stunden und nicht 30 Stunden wie eine 50-Stunden-Woche, was ja manchmal so ist, wenn du was machst, was, wo du irgendwie nicht das Gefühl hast, das hilft dir persönlich weiter. Darum empfehle ich das auch all unseren Mitarbeitern, das befragen wir auch immer so in den Gesprächen ab, das eben sich zu überlegen und zu verstehen.
Ist da einfach eine ganz andere Energie, die genau, dann richtig, auch ja. alle im Team auch natürlich spüren und das ganze Team auch nochmal mit weiter nach vorne trägt.
Ja.
Was ist denn etwas, wir kommen gleich nochmal auch zum Thema Team und Kultur, wenn wir das zeitlich noch hinkriegen, aber ich glaube, das schaffen wir. Aber um nochmal kurz bei dir zu bleiben, was ist was du auf dieser Reise mit IntoMind bisher gelernt hast, womit du nicht gerechnet hast, als ihr gestartet seid?
Oh Jesus. So, eigentlich alles.
Okay.
Das
wäre auch eine gute Antwort auf die Frage.
Ja, was würde ich da jetzt rausnehmen? Einerseits, dass man immer, ich glaube, mehr schaffen kann, als man sich anfangs so zutraut. Auch so, ne, auch so unsere Unternehmens-DNA ist eigentlich, ne, darum heißt es auch DNA und nicht Unternehmenswerte, sondern wir haben irgendwann verstanden, die haben uns, also was hat uns eigentlich erfolgreich gemacht, was macht uns aus, das ist unsere Unternehmens-DNA geworden. Wir haben nicht überlegt, wie hören sich denn coole Werte an, Transparenz, Respekt, ja. So was manchmal so an den Unternehmenswänden steht.
Nachhaltigkeit.
Genau, Nachhaltigkeit, solche Geschichten, sondern wir haben uns überlegt, was macht uns eigentlich aus, was macht uns erfolgreich. Und das sind eigentlich so schon auch mit unsere größten Learnings, also Start with Why, so ein eigenes Warum zu haben, dann Ownership, also für was wirklich Verantwortung übernehmen, dafür zu brennen und das zum Ende durchzuziehen. Dann wow, the customer ist der dritte, also wirklich immer die Kundenerfolge in den Mittelpunkt zu stellen. Dann Fokus habe ich schon genannt und Work Ethic, also auch zu wissen, Erfolg kommt nicht nur von smarter Arbeit, sondern auch manchmal von harter Arbeit, ja, oder oftmals am Anfang auch von harter Arbeit, wenn die Erfahrung fehlt, weil wenn die Erfahrung fehlt, kannst du vielleicht erstmal gar nicht smart sein, ja, und ja, solche Geschichten, ansonsten natürlich auch so persönlichere Sachen, dass man manchmal sich selber nicht überfordern darf, ja, dass man manchmal eben einfach auch okay damit sein darf, mal einen Down zu haben und zu wissen, es geht auch vorbei und nicht direkt Panik zu schieben. Also tausende Kleinigkeiten tatsächlich, aber das wäre jetzt so das, was ich darauf direkt antworten würde.
Was ist eine Sache, an der du jetzt aktuell noch arbeitest, um dich und damit auch das Unternehmen irgendwie zu entwickeln? Also was ist vielleicht gerade so deine Baustelle, womit hast du persönlich zu kämpfen?
Momentan ist es so ein bisschen die Rollenveränderung. Ne? Ich komme natürlich aus einer sehr operativen Rolle, wo ich eigentlich alles selbst gemacht habe. Ich kenne jegliches System bei uns, habe am Anfang die Webseiten selbst gebaut und so. Das heißt, ich habe schon so die Gewöhnung, selbst Hand anzulegen. Und das mache ich auch gerne, das erfüllt mich auch. Das gibt mir ein gewisses Sense of Accomplishment so. Aber meine Rolle verändert sich davon natürlich immer mehr weg, mehr so in diese Führung, mehr in Strategien überlegen und die gar nicht selber implementieren, sondern andere implementieren lassen. Ja, und dieser Rollenwechsel ist was, wo ich gerade eben dran arbeite. Mhm. Ne, weil sonst bin ich morgens aufgestanden und habe direkt irgendwie 5 To-Dos weggearbeitet, habe mich dabei gut gefühlt. Mhm. Und heute sollte ich vielleicht morgens aufstehen und erstmal, sei es ein Buch lesen und da vielleicht nur ein Nugget rauszuholen, der das Unternehmen vielleicht 10 Schritte weiterbringt. Aber dieses Buch zu lesen und da ein Nugget rauszuholen, vielleicht findest du erstmal keins, fühlt sich erstmal nicht so gut an, wenn du so sehr operativ erstmal unterwegs warst und ne, auch als Führungskraft. Du kannst ja was richtig, richtig gut und dadurch wirst du vielleicht Führungskraft und das musst du dann abgeben, was du richtig gut kannst und Führungskraft kannst du erstmal gar nicht, ja, weil du hast noch nie jemand geführt, ne, und das ist natürlich erstmal frustrierend und dieser Switch so ist gerade was, was bei mir ansteht.
Ja, abgeben, was man eigentlich gut kann, ist natürlich auch schwierig, ja, genau. Oder was einem vielleicht auch sogar Lust macht und Spaß bereitet und dann sagen, oh, jetzt muss ich das abgeben, weil ich habe noch andere Verantwortlichkeiten. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Team auch. Ich habe es ja gerade schon versprochen. Ihr produziert ja jetzt nichts in dem Sinne, dass ihr irgendwie noch einen Fitnessriegel habt oder sowas. Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt auch irgendwie nicht mit Lieferkettenprobleme gehabt in letzter Zeit oder auch aktuell immer noch. Also ich hatte auch mal hier Startup-Gründer dabei, die schon 1,5 Jahre auf ihre Teile warten, um überhaupt die Maschine herzustellen, um das Produkt herzustellen. Ne? Das größte Problem, was ihr vielleicht habt, ist dann letztendlich die Fachkräfte oder die Mitarbeiter auch zu finden, die richtigen. Hast gerade auch schon oft gesagt, ihr legt auch viel Wert darauf, dann auch die richtigen Leute anzuziehen und auch zu finden, die ihr braucht, um zu wachsen und eure ambitionierten Ziele, die ihr habt, zu erreichen. Was sind denn für euch Must-Haves für eine gute Unternehmenskultur, um diese Menschen dann auch also erstmal anzuziehen und dann auch zu halten natürlich?
Ja, ich glaube, also Schritt Nummer eins ist einfach zu wissen, was einen ausmacht. Ja, und das wäre eben unsere Unternehmens-DNA und wirklich die Leute danach auch rauszusuchen, weil dann passt es einfach. Die Leute sind trotzdem sehr unterschiedlich, aber wenn du lauter Leute hast, die einerseits motiviert sind, weil sie ihr eigenes Warum kennen, ja, die auch mal anpacken können mit allen gemeinsam. Es kann ja auch richtig Spaß machen, mal so über seine Leistungsgrenzen hinauszugehen. Mhm. Oder die eben absolut Verantwortung für ihre Projekte übernehmen und so weiter. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass es so mit der Unternehmens-DNA passt. Und ansonsten ist, glaube ich, bei uns auch ein Gamechanger zu einer richtig, richtig guten Unternehmenskultur führt. Das würde ich tatsächlich so selbstbewusst sagen, dass wir das haben, ist, dass wir schon auch viel Zeit zusammen im Office verbringen. Also wir sind keine komplett Remote Company. Ja, wir haben sogar für die Leute, die hier vor Ort wohnen, und das sind circa 80%, wohnen hier in der Region, haben wir eine 50% Anwesenheitspflicht, obwohl wir es heutzutage eigentlich gar nicht mehr brauchen würden, weil die Leute freiwillig mittlerweile kommen.
Mhm. Vielleicht auch und so eine unpopular Opinion.
Ja, genau.
Mittlerweile, ja.
Ja, mittlerweile, wobei ich habe auch schon wieder das Gefühl, es ändert sich so ein bisschen. Aber ne, diese Gespräche so an der Kaffeemaschine oder die heute zum Beispiel jetzt in einer halben Stunde haben wir Teamabend, haben wir einmal im Monat, heute gehen wir Billard spielen zusammen. Mhm. Diese Sachen, wo man so persönlich zusammenkommt und sich auf persönlicher Ebene austauscht, ohne Unternehmenskontext, das schafft einfach Vertrauen. Ja, und Vertrauen ist eigentlich das Wichtigste dann auch für eine offene Kommunikation, für ein Umfeld, wo man sich wohlfühlt. Und dieses Vertrauen baut sich halt nicht in 30 Minuten Zoom-Call auf, wo man über die nächste Marketingstrategie spricht, sondern dieses Vertrauen baut sich auf persönlicher Ebene auf. Und wenn du diese persönliche Ebene irgendwann hast, man muss nicht Best Friend sein, ja, aber man muss sich einfach vertrauen, ja, dass der eine mir nichts böse möchte, ja, und sondern dass wir im gleichen Boot sitzen. Und wenn das gegeben ist, das ist einfach der absolute Gamechanger. Ne? Wenn das auch dann kommst du nicht auf die Arbeit, sondern du freust dich irgendwie mit deinem Team gemeinsam an was zu arbeiten. Und das macht einfach unsere Unternehmenskultur hier aus, dass wir alle sehr offen sind, alle sehr motiviert sind, zusammen Spaß haben, zusammen gewinnen und zusammen verlieren und uns auch persönlich gut verstehen. Und das ist, glaube ich, schon ein riesengroßer Faktor, eben, dass wir auch persönlich zusammenkommen vor Ort.
Ja, und ich glaube, also Vertrauen auch enorm wichtig, um sich persönlich weiterzuentwickeln, was ja dann letztendlich auch eine der wichtigsten Aufgaben für dich als Führungskraft ist, die
genau,
Menschen, die bei euch
arbeiten,
weiterzuentwickeln.
Nur zu. Ja.
Und ich als Mitarbeiter öffne mich ja nur, wenn ich wirklich auch das Vertrauen zu dir als Führungskraft habe und weiß, okay, das wird mir jetzt nicht irgendwie hintenrum angekreidet oder da habe ich dann Nachteile in den Gehaltsverhandlungen oder wie auch immer, sondern wenn man wirklich vertrauensvoll offen miteinander umgehen kann, dann ist das nur der Raum, der das ermöglicht, dass man sich auch weiterentwickeln kann. Und das motiviert dann natürlich auch längerfristig bei der Company zu bleiben, weil ich weiß, hier habe ich die Chance, mich zu entwickeln. Und das ist ja oft ein großes Ziel von jungen Mitarbeitern und auch Mitarbeiterinnen am Anfang.
Genau.
Was sind denn, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten, die junge Startups oder Menschen, die jetzt gerade vielleicht mit dem Gedanken spielen, zu gründen, aktuell gegenüberstehen?
Ja, gibt natürlich viel, was mir jetzt spontan einfällt, weil es einfach gerade das Riesenthema ist und ich glaube, auch in der Geschwindigkeit und in der Größe in kurzer Zeit nie da gewesen, ist das Thema AI natürlich. Mhm. Ne, also ist gerade schon wirklich Wahnsinn. Gefühlt vor 6 Wochen hat noch niemand über das Thema AI gesprochen.
Ja, bei Weihnachten war das irgendwie noch nicht so das Thema, habe ich das Gefühl.
Ja, ne, und dann kam irgendwann so ChatGPT raus und heute, wie jedes Tool, was ich aufmache, sei es Canva, sei es Adobe, sei es Notion oder so, haben alle schon ihre AI-Sachen integriert und mittlerweile, wenn ich Tools aussuche, schaue ich da auch drauf. Ne, also das Thema AI ist natürlich ein riesen Game-Changer für jegliche Bereiche. Also da stecken, glaube ich, sehr, sehr viele Chancen drin. Und wenn ich jetzt neu gründen würde, dann würde ich mich damit wahrscheinlich auch intensiver beschäftigen. Ansonsten gibt es natürlich auch Gesundheitsbereich, ist weiterhin ein Bereich, wo es viel zu verändern gilt und wo man noch viel machen kann. Ja, aber das wären jetzt so die zwei Sachen, die ich so ad hoc in der kurzen Zeit nennen würde.
Ja. Ganz kurz, wie bleibt ihr up to date? Also jetzt zum Beispiel Thema KI. Ihr habt ja auch ein digitales Unternehmen. Was sind da so eure Lieblingsquellen? Gibt es da Lieblingsquellen?
Ja, ich denke, wir halten alle die offen auf. Wir sind generell alle digital affin hier im Unternehmen. Und zum Beispiel das Thema ChatGPT haben wir auch relativ früh aufgegriffen, haben dazu auch intern Workshop gemacht, wo wir wirklich, wo alle, auch der Kundensupport zugeschaut hat. Und haben ja auch einen Slack-Channel, wo jeder so seine ChatGPT-Inspos reinposten kann. Ja, aber es gibt jetzt nicht so diese eine Quelle, sondern eher so, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man so eine intrinsische Motivation hat, da einfach am Nabel der Zeit zu sein.
Wir haben zum Abschluss des Podcasts immer so, es gibt so eine kleine Tradition, ich frage immer den letzten Gast nach einer Frage für den nächsten Gast. Da ist die Frage erstmal, wie alt bist du?
Ich bin 31 Jahre alt.
31, okay. Das war jetzt noch nicht die Frage, aber das brauchte ich einmal, um die Frage stellen zu können. Bist du da, wo du dachtest, mit 31 Jahren zu sein?
Oh. Gute Frage.
Ist natürlich auch die Frage, was ist der Zeitpunkt, wo diese Frage gestellt wird?
Genau, ich habe mir da zu lange Zeit gar keine Gedanken zugemacht. Also Medizinstudium, nein, hätte ich nicht gedacht, dass ich heute irgendwie ein Startup leite. Als wir da damit gestartet haben, schon eher, ne, da ging es natürlich in diese Richtung. Also kommt, glaube ich, drauf an, wann man fragt. Also einerseits nein, im Medizinstudium hätte ich niemals gedacht. Als wir dann irgendwie gestartet haben, da hätte ich schon gedacht, ja, dass ich dann irgendwann auch irgendwie als CEO von meiner eigenen Firma arbeiten werde.
Cool. Jetzt zu guter Letzt die Frage noch nach dem Fundstück. Ich weiß nicht, ob du da was mitgebracht hast, eine Sache, ein Zitat, eine App, Buch oder was auch immer, was dir auf deiner Reise geholfen hat. Wir haben anfangs schon gehört, das Buch, die 4-Stunden-Woche, war auf jeden Fall ein großer Impulsgeber. Hast du noch irgendwas anderes, was du den Hörern, der Hörerin mit auf den Weg geben kannst, was dir irgendwie geholfen hat auf der Reise mit Into Mind?
Ja, ich würde noch ein anderes Buch nehmen. Ne? Es ging ja auch ums Thema Vertrauen, Thema Führung und so weiter. Und da würde ich ein Buch gerne empfehlen, was ein kurzes Buch ist. Ich liebe kurze Bücher, wo nicht lange drum herum geredet wird. Und das ist die 5 Dysfunktionen eines Teams, wo eben genau das erklärt wird, ne? Dass das Vertrauen als allererstes da sein muss. Erst wenn man sich vertraut, kann man auch offen kommunizieren, auch hitzige Diskussionen führen. Das ist nämlich wichtig. Ne? Das ist nichts, was man immer vermeiden sollte. Und darum ist das so ein Buchtipp vielleicht an der Stelle, der gerade für Leute, die sich vielleicht so mit Führung oder generell, auch sei es, du hast nur eine Praktikantin, die erste, ja, da gilt das genauso, würde ich dieses Buch empfehlen.
Ja, super spannend. Packe ich auch auf jeden Fall in die Shownotes, zu den ganzen Links auch zu euch. Ihr seid ja sehr aktiv auf LinkedIn, persönlich, aber auch auf Instagram. Und dann jetzt zu guter Letzt noch die Playlist. Wir haben eine kleine Playlist, heiße Songs zum mit melodischen Mutmachern, Songs, die einfach einen nach vorne bringen, pushen. Ich weiß, wenn du Musik hörst, dann bewegst du dich auch gerne direkt sofort dazu. Hast du auch ein, zwei Songs mitgebracht, wo du sagst, der hat mich mal aus einer tiefen Phase rausgeholt oder das ist irgendwie ein Song, wenn ich den höre, dann ist auf jeden Fall gute Laune am Start, dann kann der Tag losgehen.
Ja, ich scroll hier gerade durch meine Playlist tatsächlich. Ich würde einen Song von Macklemore nennen. Mir fällt aber gerade der Name gar nicht ein. Also ist der bekannteste von dem auch.
Also es gibt einmal Thrift Shop und einer Can't Hold Us Down.
Ja, Can't Hold Us, genau. Okay. Ne, den würde ich auf jeden Fall nennen. Und vielleicht noch von, also wenn wir mal noch einen deutschen Song nehmen wollen, dann würde ich vielleicht Hoch von Tim Bensko noch nehmen.
Ah ja, geil. Cool. Dann schließe ich mich direkt mal an mit einem deutschen Song. Und zwar vom neuen Album von Anne-Marie Kantereit, Katharina. Geht so ein bisschen darauf, mit Selbstzweifeln. Manchmal braucht man jemanden, der einen rausholt und sagt, sag mal, ist gar nicht so schlimm, du musst gar nicht so groß zweifeln. Und passend natürlich zu eurem Namen Into Mind, habe ich einfach mal reingegoogelt bei Spotify Intuition. Und da gibt es ein paar Songs, die da passen. Einmal von Jewel, Follow Your Heart, Your Intuition, It Will Lead You in the Right Direction. Aber auch von Selena Gomez, Lunchbag und Shanahan, alle jeweils mit dem Titel Intuition, kommen alle mal direkt auf die Playlist, passend zum Thema hier. Und dann haben wir es. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Vielen Dank, lieber Marc, für deine Insights in deine persönliche Reise mit dem Aufbau von Into Mind, da wie ihr angefangen habt, eure ersten Schritte und wo ihr jetzt auch gerade steht. Alles Wichtige ist, wie gesagt, verlinkt in den Shownotes, deine Tipps und wie gesagt auch Links zu dir, wenn man sich mit dir vernetzen möchte, und auch zu Into Mind und da nochmal neugierig ist, was ihr da eigentlich macht und nochmal vielleicht eure DNA nachlesen möchte zum Beispiel.
Sehr gerne, danke dir für die Einladung. Ja, und für alle, die mehr erfahren möchten, ist eben LinkedIn wahrscheinlich der richtige Platz, weil wir da eben viel auch so behind the scenes über unseren Unternehmensaufbau berichten. Also sei es jetzt bei mir, Dr. Marc Reinbach bei LinkedIn oder bei meiner Co-Founderin Dr. Mareike Abe. Da gibt es, glaube ich, viele spannende Insights. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier in deinem Podcast zu sein. Ich hoffe, es war für die einen oder den anderen was dabei und ich wünsche euch alle noch einen geilen Tag.
Auf jeden Fall. Danke, dass du da warst.
Ciao, ciao.
Ciao. Das war's für diese Woche. Danke, dass du dabei warst und verknüpfe dich gerne mit Marc oder folge den beiden bei LinkedIn. Da gibt's wirklich regelmäßig spannende Einblicke in ihre Reise mit Into Mind, die wir jetzt aus Zeitgründen noch gar nicht alle abdecken konnten hier. Deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist und tauche weiterhin regelmäßig ein ins Unbekannte.